Wir begrüßen euch vom goldenen, vom türkisfarbenen, vom aprikotfarbenen, vom gelben, weißen, korallfarbenen, grünen, blauen und rubinfarbenen Strahl. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können.
Wir grüßen euch auch und freuen uns, mit euch heute wieder kommunizieren zu können. Ihr habt bei der letzten Zusammenkunft darüber gesprochen, dass ihr uns einmal bei einer extra Zusammenkunft uns erklären würdet, wie das Zusammenleben vom Ich zum Wir bei den indigenen Völkern funktioniert. War bei der letzten Zusammenkunft. Diesmal hätten wir das als Thema gewünscht.
Zunächst einmal sind sehr unterschiedliche Gesellschaften auf dem Planeten, auf dem ihr lebt, entstanden. Gleichzeitig könntet ihr es als zwei unterschiedliche Gesellschaften benennen. Die eine Seite der Welt lebt eine bequeme und eine denaturierte und sehr, ohne, wir wollen euch nicht beleidigen, eine sehr hinfällige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die verlernt hat, mit den verschiedenen Ebenen des Körpers, der Emotionen, des Gedankenapparats und so weiter umzugehen, sich wahrzunehmen und sich als ein Wesen zu betrachten, das ein organisches Gebilde auf einem organischen Planeten ist, das sich lediglich abhebt in der Struktur Mensch zu sein, statt Tier zu sein oder Pflanze zu sein. Und auf der anderen Seite, und das habt ihr vergessen. Ihr habt es vergessen, denn ihr habt euch gemütlich eingerichtet in einer beständigen Wärmegleichmäßigkeit in euren Räumen, in einer beständigen Nahrungszufuhr im Überfluss, in einer ständigen Wasserzufuhr im Überfluss, in sozialen Sicherheiten und vor allem auch auf eine Weise, wo alle Unbill, aller Streit, aller Schmerz und alles Leid maximal möglich von euch gehalten wird. Obwohl es selbstverständlich dazu gehört, wenn ihr euch harmonisch einbinden wollt, dass ihr wahrnehmt, da stimmt etwas nicht, das ist schmerzvoll, das macht traurig, das ist zu laut und so weiter, so dass ihr die Vergleichsmöglichkeiten dafür nutzen könntet, um stets das Ideal zu wählen. Ihr wählt nicht das Ideal, sondern ihr wählt das ab, was eigentlich das Signal wäre, euch darauf aufmerksam zu machen, dass auf der anderen Seite das Ideal stünde. Eine ideale Entscheidung eben eine andere Entscheidung wäre. Und so habt ihr euch bis in ins letzte Detail darauf ausgerichtet, Unannehmlichkeiten meidend Leben einzurichten und habt gewaltige Organisationsstrukturen, ja Organismen geschaffen, die in sich vermeidend wirken. Das sind eure Kulturen der kultivierten Gesellschaft, wie ihr es nennt. Andererseits seid ihr aus einem anderen Herkunftshabitat. In der Vergangenheit habt ihr gelebt, wie ihr es oder wir es indigene Völker nennen, jetzt noch immer es tun, in Einheit und im Einklang mit dem Umfeld zu leben. Das bedeutet, sich darüber bewusst zu sein, dass jeder einzelne Mensch, jedes Einzelindividuum in einer Gruppe Verantwortung für das Ganze trägt. Wenn also einer zurückfällt und langsam ist, wenn eine Gruppe ein Ziel erreichen möchte, so kann er entweder bitten, dass alle sich aufhalten lassen und die ganze Gruppe darunter leidet, dass eine bestimmte Person nicht in diesem Plan sein kann. Oder es ist eben so, dass diese Person zurückbleiben muss, verlassen wird und neues Leid, anderes Leid entsteht. Und so haben indigene Völker eine gewisse Weisheit behalten, beibehalten und entwickeln es auch weiter, dass es stets darum geht, das Kollektiv, das in diesem Fall nun eine Wandergruppe wäre, eine Gruppe wäre mit einem Ziel, sich so zu verhalten, dass es ideal für alle ist, auch ideal für dieses schwache Glied. Denn die Gruppe kann nur so stark, so schnell, so kraftvoll sein wie der Schwächste darin. In den Gesellschaften, in welchen ihr euch befindet, ist es so, dass eine Gesellschaft sich gespalten hat in schwache und starke Mitglieder, sodass die Schwachen, wenn es möglich ist, versorgt sind, meist aber nur rudimentär, und die Starken immer stärker werden, denn sie wirtschaften in ihre eigenen Taschen hinein und haben sozusagen nur in gewisser Weise zu einem Bruchteil mit gesellschaftlicher Versorgung und gesellschaftlicher Grundstabilisierung zu tun. Und das ist nun etwas, was Spaltung bedeutet, was keine Weiterentwicklung auf der spirituellen Ebene ermöglicht, was keine Weiterentwicklung im Sinne des Wissens und der Intelligenz bedeutet und vor allem keine Weiterentwicklung im Sinne des Sozialverständnisses untereinander. Das sind die zwei grundsätzlich sich direkt gegenüberstehenden Unterschiedlichkeiten, wenn ihr indigene Völker betrachtet und jene Völker betrachtet, die eben auf diese Weise sich voneinander entfernt haben. Ist das eine grundsätzliche Aussage, die ihr versteht?
Ja.
Habt ihr dazu Fragen oder weitere Fragen?
Ihr habt eben erwähnt, diese Entfremdung, die wir leben. Aber war das nicht Ziel unseres Programms?
Es ist eine Frage für eine allgemeine Entwicklung, die so allgemein nicht beantwortet werden kann, und wir würden es nicht so allgemein bestätigen können. Es ist weit auszuholen, wenn ihr nun betrachtet wir wollen einmal sagen, eine organisch integere Gruppe oder lasst es indigene Gruppe nennen, eine organisch integere Gruppe macht sich auf eine Reise, und eine Person, ein Mensch, fällt aus, weil er nicht korrekt die Verantwortung für sich übernommen hat in der Vergangenheit, für diese Reise oder für diese Gruppe. Beispielsweise nicht genügend Nahrung bei sich hat, beispielsweise nicht verantwortungsbewusst genug gewesen war und wissend einer sich anbahnenden Erkrankung dennoch mitgegangen ist, und oder beispielsweise ein Fehlverhalten über lange Jahre in der Vergangenheit und dann sich allgemein geschwächt hat und sich anderen zumutet und so weiter. So ist also eine indigene Gruppe in der Situation, diese Person zurückzulassen, denn der Mensch muss die Verantwortung für sein Fehlverhalten tragen. Solch eine Gruppe würde weitergehen und den Menschen sich selbst überlassen, denn er hat eben nun für sich zu sorgen. Wenn eine Gruppe aber erkennt, dass beispielsweise durch eine Verunfallung, durch einen ungünstigen Umstand oder durch Fehlverhalten der Gruppe an sich oder durch ein missglückliche Situation, oder ein Wetter, Umschwung und so weiter, eine schwierige Person in Komplikationen kommt, würde sich diese Gruppe immer um diesen Einzelnen kümmern, und es würde bedeuten, alle für einen, und jetzt stehen wir zusammen und gehen erst weiter, wenn wir wieder miteinander an einem Strang ziehen können. Denn die Verantwortung liegt in diesem Fall bei jedem. Und so ist es sehr unterschiedlich, wie solche Gruppen interagieren. Sodass also in der Bequemlichkeitsentwicklung der Menschheit sich das schon so entwickelt hat, dass beispielsweise dann ein Heiler wusste, was zu tun ist. Ein starker Mensch sich anbot, diesen Menschen zu tragen und so weiter, sodass die Entwicklung von Gewissen auf eine menschliche Weise dazu führte, dass ein soziales Gewissen entstand, ein soziales Gewissen, das Mitleid entwickelte statt Mitgefühl und statt das Überleben sichern zu müssen, weil vielleicht diese Gruppe schon in einem gewissen Wohlstand leben konnte, in einer gewissen Sicherheit leben konnte, beispielsweise weil es eine dörfliche Niederlassung gibt und es nicht eine Nomadengruppe ist und es sozusagen machbar wäre, diese erkrankte Person in dieses Fort zu tragen, um dort zu versorgen, anstatt weitergehen zu müssen, weil es eben keine solche Einheit gibt, wo in Sicherheit gelebt werden kann und weil ein verletzter Mensch eben immer ein Opfer von wilden Tieren wäre und so weiter, sodass die Unterschiede schon sehr groß sind und dass nicht mit, das Kind mit einem Bade, mit dem Bade ausgestattet werden kann. Aber es ist auch wahr, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, als die Möglichkeiten zur Heilung und die Möglichkeiten der Bequemlichkeit und des sicheren Schutzes überall Einzug gehalten hatten, Menschen sich allgemein so entwickelten oder Gruppen von Menschen sich allgemein so entwickelten, zu wissen, dort sind wir sicher und dort können wir auch verweichlichen und trotzdem weitergehen. Dort gibt es Feuer im Winter, dort gibt es Nahrung im Winter, dort gibt es Kleidung und so weiter. Frauen können dort bleiben und sich um Kinder kümmern, während Männer auf die Jagd gehen. Ein indigenes Volk, das ohne Wohnsitz ist, ein Nomadenvolk, wird niemals so sich so verhalten. Da tragen Frauen Kinder auf dem Rücken oder an der Kleidung und sind ebenso Jäger wie die Männer und sind ebenso dabei, an allem teilzuhaben. Es ist also sehr unterschiedlich und mit der Sesshaftwerdung und der Bequemlichkeit ist der Mensch verweichlicht. Und dann sind eben solche Emotionalitäten auch und solche Möglichkeiten der Fürsorge, der Hingabe oder auch einen Menschen, der alt ist, ihn nicht zurückzulassen, sondern auf einem Sterbebett sozusagen zu bewachen und zu begleiten, möglich geworden. Und so ist die Gesellschaft auf diese Weise, hat auf diese Weise an die Entwicklung genommen. Und dass es gezielt und bewusst mit Menschen so geschieht, dass sie also hinfällig werden, dass sie manipuliert werden, und das ist sozusagen, wenn ihr die Menschheitsgeschichte mit einer Uhr betrachtet, in der letzten Minute geschehen und ist noch nicht so lange her. Es ist seit der Entdeckung von Macht und Ohnmacht durch sozusagen unsichtbare Wesenheiten, indem also Städte entstanden, die dann in einem sehr starken Sozialgefüge, in einer hierarchischen Struktur von oben nach unten regiert wurden, konnte sehr leicht auch es mit der Zeit immer bequemer werden, Seuchen ausbrechen zu lassen und so weiter. Doch das ist noch nicht so lange her, obwohl es für euch, für euer Geschichtsbewusstsein rückwirkend nun schon ein paar hundert Jahre her ist. Aber es ist nicht so neu, es ist nicht so alt, es ist sehr neu und in der letzten Minute der Menschheitsgeschichte sozusagen zu euch gekommen und hat sich nun derart verfeinert, dass ihr natürlich die Herkunft von Hinfälligkeit gar nicht mehr ausmacht. Und darauf hat sich nun eine Versorgungsindustrie aufgepfropft, die kranke Menschen erschafft, um sich davon zu ernähren. Das ist auch ganz klar. Das wisst ihr ja. Ist das das, was ihr meint? Und ist das die Antwort auf diese Frage?
Ja, ein Teil. Es ist, was ich eigentlich meinte, war, wo wir uns denaturiert haben, bezüglich Programm, war doch, wie weit können wir uns von dem Göttlichen entfernen? Oder liege ich da falsch?
Das geht Hand in Hand, so wie wir es beschrieben haben. Ein Mensch kann ein Lichtverstoffwechsler für eine lange Zeit sein. Je mehr ihr euch aus dieser Übung bringt, je mehr ihr den Körper auf einem gewissen Level der Nicht-Notwendigkeit haltet, etwas Ausgleichendes zu tun oder eben permanent Nahrung verstoffwechseln könnt, weil ihr permanent Nahrung zur Verfügung habt, wird das System sehr sauer, wird das System eine Art Suchtmotor, der braucht und braucht und braucht und keine Lichtverstoffwechselung sich mehr erinnert. Das müsst ihr euch dann schon selbst wieder züchten, indem ihr eine Weile auf Nahrung verzichtet und über die ganzen schwierigen Prozesse der Entsäuerung, und das meinen wir nicht nur physisch, sondern auf jeder Ebene, also Verzicht, euch weiter wieder dorthin evolutioniert, woher ihr gekommen seid, denn ihr habt euch denaturiert und habt euch in der Evolution letztendlich zu einem Kopffüßler entwickelt und nicht zu einem Gesamtsystem, das integrativ mit sich selbst interagiert. Es gibt den Kopf, der alles wissen möchte und dann alles regeln möchte über den Verstand und vergessen hat, dass der Körper mitzunehmen ist. Also seid ihr beständig mit dem Verstand beschäftigt, geht hier hin und dorthin als Kopffüßler und habt das Gesamtpaket vergessen. Ihr spürt es nicht einmal mehr. Ihr spürt gar nicht, wenn eine Krankheit im Anzug ist, im Anflug ist. Ihr wisst nicht, woher sie kommt. Und ihr nehmt etwas ein, dass ihr dann nicht mehr das wahrnehmen müsst, was euch eigentlich aufzeigt, wo ihr einen falschen Schritt gegangen seid. Und das wisst ihr alle selbst. Und so ist diese Denaturierung und dieser Weg, dieser Prozess ein hausgemachter. Ist das nun noch einmal die Antwort auf diese Frage oder haben wir euch noch nicht richtig wahrgenommen?
Ja, jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn Hungern sozusagen gesundheitsfördernd ist, warum sterben so viele Menschen an Hunger?
Das
Oder
ist
habe ich
eine
das verkehrt?
Frequenzfrage. Hunger ist ein Zustand, der nicht Lichtverstoffwechselung bedeutet. Lichtverstoffwechselung bedeutet, nicht Hunger zu haben und dennoch kraftvoll zu sein, nicht Nahrung zu sich zu nehmen und kraftvoll zu sein und auf der höheren Frequenzebene dem Körpersystem mitzuteilen, was es braucht, um auf der physischen Ebene umgesetzte Biochemie zu entwickeln. Das haben wir euch zu anderen Zeiten bereits ausführlich zur Erinnerung gebracht. Ist das so? Erinnert ihr euch an diese
Ja.
Aussagen? Und so dass ihr in diesem Konstrukt, das ihr DNA nennt, in jedem Fall die Möglichkeit habt, auf der höheren Frequenzebene, wenn ihr in einem funktionierenden Gesamtsystem lebt, emotional glücklich seid, dazugehört, nicht ausgeschlossen seid, in einer liebevollen Gruppe seid und so weiter, in euren Rhythmen leben könnt, in euren Umräumen, so wie ihr eben als Volk idealtypisch lebt. Wenn ihr das alles könnt, so könnt ihr mit sehr, sehr wenig Nahrung über eine sehr, sehr lange Zeit und auch immer wieder ohne Nahrung für eine relativ lange Zeit Lichtverstoff wechseln. Menschen, die, und das gilt nicht für die Zeit des Körperaufbaus. Ein Mensch, der wächst, der als Fötus zu einem Säugling werden muss, also geboren werden soll und dann weiter wachsen muss, weiter wachsen soll, braucht in jedem Fall zum Zellaufbau in gewisser Weise eine Zuführung. Und wie ihr wisst, hat dafür die Natur gesorgt. Denn wie von Geisterhand entwickelt sich im mütterlichen Körper eine Substanz, die idealerweise alles beinhaltet, was dieses Kind braucht. Wo kommt sie her? Es ist eine aus der DNA generierte Lichtinformation, die auf der physischen Ebene Milch produziert, die für den Säugling alles zur Verfügung stellt, was er braucht, um eben durch diesen Genuss dieser Nahrung zu gedeihen und beispielsweise bis zum dritten Lebensjahr ausschließlich davon vollumfänglich ernährt wäre. Nur wenn ihr eben in nicht idealen oder bis zum fünften Lebensjahr vielleicht, wenn ihr aber nicht ideal lebt, sodass weder die Mutter diese Milch produzieren kann in ihrer ganzen Kraft, noch das Kind diese die Aufspaltung und Aufbereitung dieser Nahrung in sich vollziehen kann, weil es eben ein gesundes System hat, biochemisches System hat, dann braucht es die Zufuhr von Nahrung und mit der Zeit kann es dann ausgetauscht werden für eine Weile, bis dieser Mensch etwa 14 Jahre alt ist. Und dann kann er wieder beginnen, sich von den häufigen Rhythmen der Nahrungsaufnahme immer mehr in größere Abstände zu bringen und dann wieder für eine sehr lange Zeit ohne Nahrung zu sein. Das ist also etwas, was die Intelligenz eines Körpersystems, das kosmologisch so vollkommen erfüllt ist wie das menschliche oder das aller Organismen auf dem Planeten, ist also in der Situation, sich selbst zu versorgen. Und wenn ihr die Pflanzen betrachtet, geht auch niemand hin und düngt sie. Es ist da, möglicherweise sind es Ausscheidungen von Tieren, die eine gewisse Weise Dung bringen. Doch eine Pflanze wird immer nur dort wachsen, wo automatisch alles zur Verfügung steht, was diese Pflanze braucht. Es gibt Pflanzen in den Wüsten, wo die Feuchtigkeit der Nacht genügt, wo die Pflanze so viel Wasser in sich trägt, dass sie für eine sehr lange Zeit von Jahren ohne Wasserzufuhr sein kann, dass sie ein Speicherorgan ist, dass diese Membran hält, die dann eben das Wasser nicht verdunsten lässt. Diese Pflanze würde niemals dort wachsen, wo es beständig Wasser gibt, denn sie würde verrotten, sie würde verderben, verfaulen und verschimmeln. Und so ist es umgekehrt, dass ein Wasserpflänzchen nicht in der Wüste wächst. Und der Mensch ist eben ein Universalgenie in dieser Sache. Der Mensch kann in einem breiten Spektrum von sehr großer Hitze und großer Kälte über lange Zeit hinweg überdauern und kann sich davon ernähren. Sonst gäbe es keine indigenen Völker im ewigen Eis oder in den Wüsten. Und es sind dennoch immer Menschen mit einer DNA, Mensch zu sein. Und so seht ihr, dass ihr anpassungsfähig seid. Und Menschen, die verhungern, Menschen, die ausgelesen werden, die vielleicht schon in den Kindheitsjahren daher versterben, sind nicht auf eine Weise glücklich und in der Lage, nach ihren Bedingungen zu leben. Oder vielleicht auch gar nicht dort geboren und wurden in die Wüste geschickt, sozusagen, weil dort Siedlungsraum ist, beispielsweise. Ist das die Antwort auf diese Frage?
Ja, zum Teil. Es ist, für mich stellt sich eben die Frage, wenn der Mensch in seinem Jugendwachstum Nahrung braucht, um zu wachsen, und nur durch das wachsen kann, nicht?
Nicht nur durch das. Es ist eine Situation, dass ein wachsender Körper einen sehr viel geschwinderen Biorhythmus sozusagen vollzieht, eine sehr viel schnellere Verarbeitungsmaschinerie hat und sehr viel schneller aufspaltet, aufnimmt, verdaut, aufspaltet, aufnimmt, verdaut und in einem geschwinden Prozess, in einem sehr viel höheren Geschwindigkeitsniveau schneller als beispielsweise der Stoffwechsel eines erwachsenen Menschen funktioniert. Ein erwachsener Mensch passt sich an, auch ein Kind passt sich an. Ein Kind, das langsamer sich entwickelt, wo wenig Nahrung ist, das wird immer ein Hybridwesen sein zwischen Lichtnahrung und Nahrungsaufnahme. Und wie ihr wisst, sind Menschen in der Vergangenheit sehr viel kleinwüchsiger gewesen als Menschen der Jetztzeit, in der ihr lebt. Menschen der Vergangenheit haben bis zu einem bestimmten Punkt ihre Körper ausgebildet und sind dann nicht mehr weitergewachsen und sind als diese Hybridwesen wunderbar zurechtgekommen. Menschen, die in dieser beständigen Folterung leben, sind in der Situation, mehr das Gehirn auszuprägen, größer zu wachsen und sich mehr auf die Gehirnstrukturausprägung auf der Verstandesebene zu entwickeln und in einem anderen Frequenzbereich zu ticken, sozusagen. Vergesst niemals, und das tut ihr allzu sehr, dass ihr immer als DNA denken müsst. Denkt als DNA, auf welcher Ebene befindet ihr euch gerade? Befindet ihr euch auf der physischen Überlebenskampfebene? Befindet ihr euch auf der Ebene der emotionalen Versorgung, die dann eine ganz andere Nahrung einfordert, als auf der mentalen Ebene der Eiweißkettenbenötigung? Und so ist es eine hochfrequente Gesellschaft geworden, die sich vor allem auf dieser Ebene beschäftigt und jetzt wiederum dazu kommt, deshalb mit wiederum weniger Nahrung zurechtzukommen. Die schwierigste Zeit ist die Zeit gewesen, als der Mensch begonnen hatte, sesshaft zu werden, begonnen hatte, Ackerbau zu betreiben, begonnen hatte, Viehzucht zu betreiben und begonnen hatte, schwere körperliche Arbeit zu verrichten, um einen Standard, einen Status aufrechtzuerhalten, der eben das Leben das ganze Jahr über in einer Einheit eines Dorfes hält. So dass in der Vergangenheit Menschen im Jetzt gelebt haben. Da brauchte es den Schmied nicht. Ein Schmied verbraucht tausende von Kalorien an einem Tag. Ein Mensch, der als Nomade zieht, verbraucht vielleicht 300 Kalorien an einem Tag. Und so habt ihr euch diese Dinge erschaffen und habt euch in die verschiedenen Frequenzebenen der Menschrealität hinabbewegt, um euch daraus wieder herauszuentwickeln, aber mit einer ganz anderen Ergebnisstruktur. Vom Nomaden über den Sesshaften hin zu einem spirituellen Wesen. Und ihr seid als spirituelles Wesen gekommen, um Nomade zu sein. Es ist eine intervallartige Entwicklung, die deshalb einen unterschiedlichen Speiseplan braucht. Und daher gibt es verschiedene Phasen des Wachstums, des Abbaus. Im Alter braucht ein Mensch sehr wenig Nahrung nur, weil der Stoffwechsel nahezu erlahmt. Und in der Jugend sehr geschwinde geht und eine Zuführung deshalb sinnvoll ist, weil die Geschwindigkeit das nötig macht. Aber nicht in dem Maße und auf diese Weise, wie ihr es glaubt, wie ihr es tut. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Wenn ein Mensch sich darum kümmern muss, dass die Körperorganisation aufrechterhalten werden kann, schwingt er niedrig und ist nicht in der Lage, sich mental und spirituell auszurichten. Oft nicht einmal emotional, nur überlebensausgerichtet, emotional betrachtet. Ein Mensch, der sich mit spirituellen Dingen beschäftigt, ist in der Lage, aus der Hochfrequenz der DNA das zu generieren für den Körper, was der Körper braucht, weil die Bewegungsrichtung immer von oben nach unten geht. Das haben wir viele Male mitgeteilt. Es geht niemals von unten nach oben. Nach einem Mal seid ihr nicht sehr gut in der Lage zu spüren, zu denken oder spirituelle Dinge zu tun. Oder wenn ihr übersäuert seid. Es geht von oben nach unten, dass ihr aus der höheren Frequenzebene der DNA Kommunikation, denn das, was nun zu euch spricht, ist umgesetzte Lichtsprache. Es ist ein Wesen, das aus der Epiphyse sozusagen Lichtsprache generiert und umsetzt oder übersetzt in eure Sprache. Es ist eine Leistung eines Systems von oben nach unten. It could be different, it could be in another language, if you know. So, ihr seht, es ist ein Unterschied, in welcher Weise das System sich bedient oder bedient wird. Es ist Lichtsprache, die in jede Sprache umgesetzt werden kann auf der Welt, in jedes Symbol umgesetzt werden kann, in jeden Gedanken und in jedes Gefühl. Und letztendlich kommt es auf dieser Bodyfarm an, mit der ihr mit zwei Beinen durch das Leben geht. Versteht ihr das? Wenn wir schon einmal andere Sprachen bedienen, so seid ihr denkende Bodyfarmen. Versteht ihr das?
Ja.
Es ist komplex und so einfach, wie es sich darstellt in eurer Welt durch Beobachtung, ist es noch niemals gewesen, wenn ihr uns befragt.
Ich habe eine Frage zur Aussage vorhin, dass das Spiel von Macht und Ohnmacht von unsichtbaren Wesen zu uns gekommen ist. Ist Macht, also ich finde ja Machtspiele sehr langweilig, ist Macht aus dem Kosmos auf die Erde gekommen oder ist das ein Teil der Menschheit?
Und noch einmal, woran knüpft ihr an?
Eine Aussage von euch, dass sich in der Menschheitsentwicklung Macht und Ohnmacht etabliert hat?
Aus sich selbst heraus. Aus sich selbst heraus.
Aus den Menschen.
Aus den Strukturen, den Kulturen heraus. So dass ihr jetzt den Zerfall dieser Völker beobachten könnt. Indigene Völker sind selbst ermächtigt, haben aber keine Macht auf der Welt. Sogenannte Zivilisationen, die große Städte bilden, sind nicht selbst ermächtigt, haben aber sehr viel Macht über die Welt, sodass Dummheit über Klugheit herrscht. Und Nichtwissen und Nichtwahrnehmung und Nichtfähigkeit über Wahrnehmung, Wissen, Medialität und Fähigkeit regiert. Und das ist etwas, was entstanden ist durch die Sesshaftwerdung.
Das heißt, Macht wurde uminterpretiert von der Selbstermächtigung in Beherrschen im Außen.
Es wurde umgezüchtet durch die Menschheit selbst, wie wir es beschrieben haben. Letztendlich durch das Bedürfnis der Sicherheit, durch Bequemlichkeit. Es ist eine Evolution, die euch weit weggeführt hat von euch selbst, weil ihr sie missverstanden habt. Versteht ihr das?
Ja.
Selbstverständlich gibt es auch Wesenheiten, die ihr nicht wahrnehmt oder die ihr wahrnehmt und nicht wisst, dass sie extraterrestrischer Herkunft sind, so wie ihr extraterrestrischer Herkunft seid. Doch es sind Wesen, die während der Zivilisationsentwicklung der Menschheit als extraterrestrische Wesen dazu gekommen sind, die sich nicht als Menschen entwickelt haben. Das ist der Unterschied, den ihr trefft. Extraterrestrisch ist alles auf dem Planeten, denn alles ist aus dem Kosmos auf dem Planeten gekommen. Es ist ein Konstrukt, das sozusagen aus allem, aus dem All, aus all dem entstand. Das ist ganz klar. Und ihr unterscheidet außerirdische oder extraterrestrische Wesen nun im Vergleich zum menschlichen DNA-Sein und einem andersartigen DNA-Sein. Darauf haben wir uns bezogen, dass es das schon gibt und dass sie unter euch sind und ihr nehmt sie gar nicht wahr, denn sie sind in anderen Frequenzniveaus oder haben die Möglichkeit, sich als Mensch zu zeigen und so weiter oder sind in menschlichen Körpern. Versteht ihr das? Das versteht ihr selbstverständlich, denn das wisst ihr schon.
Dann hätte ich nochmal...
Verzeiht, wir bitten euch dennoch um eine Rückkoppelung dieser Frage.
Ja. Verstehe.
Ja.
Dann habe ich nochmal eine Frage zu vorhin. Wenn der Mensch in seiner Wachstumsphase, in der Jugendphase, durch die Ernährung den Körper aufbaut, warum gibt es dann unter den Kindern so viel Fettleibigkeit und Übergewichtigkeit? Hängt das von den Vorbehandlungen, die die schwangere Mutter oft schon erhält, oder Impfungen oder sonstige Manipulationen ab, oder wie?
Es ist eine Fehlernährung. Denn ein Körper, der vielleicht auch gar nicht einmal so sehr viel Nahrung zu sich nimmt, aber das Falsche und vor allem in der falschen Kombination kann nicht erwarten, dass der Körper das verstoffwechseln kann. Also wird es als Schlackstoff, werden die Abfallprodukte, die durch den sauren Abbau nicht verwertet werden können, ins Gewebe gelagert. Und weil das System verdauungsträge wird und nicht einmal die Ausscheidung auf diese Weise funktioniert, sodass also das Gewebe letztendlich Nahrungsmüll ansammelt. Versteht ihr diese Antwort? Es ist die falsche Nahrung oder die falsche Kombination. Selbst wenn ihr glaubt, eine Gemüsesuppe sei gesund, so können wir euch mitteilen, nicht unbedingt. Denn es kommt darauf an, welches Gemüse mit welchem Gemüse, zu welcher Tageszeit, in welchen Organismus gelangt, auf welche Weise. Und das ist in jedem Moment neu. Wir haben euch oft dazu animiert, das für euch zu lernen, durch Testungen oder durch das durch die Wahrnehmungsschulung zu lernen, zu erkennen, was für euch wann ideal ist und ob ihr überhaupt alle Tage Nahrung braucht. Wir meinen nein, ein Körper, der sich einmal in der Woche ernährt, ist gesund ernährt. Ernährung bedeutet ja, dass dem Körper Stoffe zugeführt werden, damit dieses System etwas zu arbeiten hat, etwas zu umzusetzen hat, damit die Wärme funktioniert. Dafür braucht ihr Wasser, das genügt. Der Wärmehaushalt wird durch das Wasser reguliert, dass Eiweiße aufgebaut werden und so weiter. Und das muss dann erst einmal arbeiten. Es wird ja nicht sofort verbraucht, nur weil ihr einmal einen schweren Eimer hochgehoben habt. Es muss sich verbrauchen, indem ihr in diesen Tagen lebt. Und da lebt ihr unterschiedlich. Manchmal lebt ihr körperlich, starke körperliche Ausdrucksformen. Manchmal sitzt ihr sehr viel und denkt. Manchmal habt ihr frei und genießt das Leben. So braucht ihr, habt ihr unterschiedliche Verbrauchsphasen. Und in dieser Zeit, wo das verbraucht wird und aus diesen Stoffen, die ihr aufgenommen habt, im Körper selbst wieder neu aus sich heraus neue Dinge kreiert werden können, der Mensch damit gehen kann, verbraucht er sich nicht, sondern es ist wie, wenn ihr Öl in einen Motor gebt, der dann damit arbeitet und agiert und irgendwann einmal ist es vielleicht sinnvoll für euch, etwas nachzulegen, auch weil es Lebensfreude bedeutet. Aber da könnt ihr viele Wochen gehen damit, bis ihr von einer Nahrung zur nächsten geht. Es ist das übersäuerte System, das beständig Nahrung wünscht. Und das dann eben erkrankt. Und wieder gesundet, wenn ihr darauf verzichtet.
Habe ich jetzt das richtig verstanden, dass die Bequemlichkeit dem Wir im Wege steht? Also das Konstrukt vom Ego, damit man es möglichst in der Komfortzone bequem hat, schließt die Kommunikation aus mit anderen, damit man so weitermachen kann.
Es ist eine Frage, die nun an den Anfang anknüpft. Und die Frage zu Anfang und für diese Tageszusammenkunft ist von eurer Seite an uns gerichtet worden, wie es möglich ist, wieder oder wie es möglich ist, in diesem Wir-Gefühl zu leben, weil wir euch mitgeteilt haben, dass ihr nicht kollektiv fähig seid. Und so ist es eine Situation, dass Systeme, soziale Systeme, letztendlich nichts anderes sind als die Übersetzung eurer Körpersprache, die auf der biochemischen Ebene vorangeht, in die Welt zu bringen. Ihr häuft an, ihr wollt haben, haben, haben. Ihr müsst nicht alle Tage Geld verdienen, denn ihr braucht es nicht alle Tage, aber ihr wollt es haben, weil andere Menschen sehr viel dann von euch wieder wollen und so weiter. So müsst ihr es horten und so fort. Es ist der Ausdruck, eine Semantik, die gleiche Semantik wie die Sprache innerhalb eurer Zelle hat, in eurer DNA entstanden ist. Würdet ihr wie ein indigenes Volk leben, so wüsstet ihr genau, was nun nötig ist, was angemessen ist, wo Hingabe nötig ist und wo ihr auch einmal mit euch Nein sagen müsst. Und das habt ihr verlernt und verlassen. Und solange ihr nicht selbst euch meistern lernt und wieder zurückfindet zu dieser Ichheit der Selbstmeisterung und der Verantwortungsübernahme für euer eigenes System, das war der Eingang unserer Information in diesem Gespräch, dass eine Gruppe, eine indigene Gruppe beispielsweise, so interagiert, dass ein Mensch, der die Verantwortung für sich übernommen hat, auch in einer Gruppe dann mitgetragen wird, weil das Schicksal sozusagen diesen Menschen in eine schwierige Situation brachte und es dann eine Schicksalsgemeinschaft geworden ist. Eine Schicksalsgemeinschaft ist aufeinander angewiesen, denn sie sind miteinander diesen Weg gegangen, haben alles beachtet, was es zu beachten gibt, individuell und in der Gruppe und sind als Schicksalsgemeinschaft nun darauf angewiesen und beauftragt, aus sich selbst heraus dieses Schicksal gemeinsam zu tragen. Wenn aber ein Mensch in einer Nachlässigkeit und nicht in der vollkommenen Verantwortungsübernahme für die Gruppe schon im Vorfeld interagiert und ruht sich aus auf einer Gruppe, die dann durch diese Nachlässigkeit in eine schwierige Situation kommt, ist es keine Schicksalsgemeinschaft. Es sind die Opfer oder die Leidtragenden einer Fehlverhaltung und eines Fehlverhaltens und einer Fehlhaltung eines Menschen, der nachlässig, laissez-faire und vielleicht sogar erwartend in eine solche Situation hineingegangen ist und der Täter für diese Sache ist. Sodass also eine Gruppe in diesem Wir-Gefüge diesen Menschen isolieren wird und isolieren muss, so wie sozusagen ein Körper einen Virus, oder Bakterien oder einen Fremdkörper, den ihr euch eintretet oder etwas Ähnliches, das von außen zu euch kommt, ummantelt und ausschleust. Wenn ihr und gesundet, das gesamte System sozusagen kümmert sich um das Eliminieren. Wenn ein Virus euch überfällt, so ist es ein Feind. Es kommt von außen. Eine Bakterienvergiftung ist in der meisten Situation eine Reaktion auf ein Missverhalten in eurem Körpersystem und ist eine kluge Einrichtung, denn es ist sozusagen die Armee, die zusammengetragen wird. Wenn ihr euch beispielsweise etwas, weil ihr barfuß geht, in den Fuß einreißt, so wird dort zuerst einmal Blutprogramm, um auszuschwemmen und so weiter. Es wird Hitze generiert zur Entzündungsbildung, zur Bakterienbildung. Schleimprozesse werden ins Leben gerufen und so wird es ausgeschleust durch Eiter und so weiter. Es ist eine kluge Einrichtung. Eine virale Infektion hingegen ist ein Feind von außen, der sozusagen eine Fake-Bewusstheit ist, die dem Körper signalisiert, ich bin eine Zelle, ich sehe so ähnlich aus wie du, hat aber keine DNA auf diese Weise, sodass also der Mensch überflutet werden kann von dieser Vermehrung und dann den Feind als eine Armada im eigenen Körper sozusagen eliminieren muss. Und das ist eine Situation, die immer darauf abzielt, dass eine Gruppe, also in diesem Fall Zellen, Zellorganismen oder Zellorganellen, sich darin einig sind, dass das, was durch eine feindliche Übernahme diese Gruppe gestört hat, eliminiert werden muss, ausgeschleust werden oder vernichtet werden muss. Und indigene Völker funktionieren auf der Lichtsprache der DNA, wie das menschliche System gedacht ist. Bequemlichkeitsgruppen, die sich in diese Fremdversorgung fallen haben lassen, sich durch Ernährung krank gemacht haben und entfernt haben von diesen Systemen, sind nicht einmal in der Lage, für sich selbst eine Krankheit zu bewältigen und zu überstehen und sterben beispielsweise an einem Fieber, das eigentlich eine gute Einrichtung ist, oder an einer Sepsis, die eigentlich eine gute Einrichtung wäre. Und so hat dieses System sich dann zu Ende entwickelt, so könnt ihr es nennen, wenn dann auch noch von außen eine Rettungsaktion vom Körpersystem durch Medizin eliminiert wird und sozusagen der Mensch vollkommen verlernt, bis in die letzte Zellbewusstheit hinein auf der niedrigsten rot-, braun- und rubinfarbenen Frequenzebene der Physis verlernt hat, sich selbst zu helfen und zu retten und weil es nicht gewohnt ist, das System, und das ist nun die neue DNA, die neue Information, die entstanden ist, weil das System nicht mehr gewohnt ist, die Verantwortung für jede Zelle zu übernehmen, für das gesamte System zu übernehmen. Und der Mensch sich falsch verhält und letztendlich erwartet, dass es irgendwie schon gerichtet wird. Und so sind in diesen Gemeinschaften, die durch Palisadenzäune letztendlich zu Großstädten von Milliarden von Einwohnern geworden sind, ist es ein gewisser Schutzraum, wo sich der Mensch um nichts mehr zu kümmern braucht. Und das ist eine vollkommene, gestattet den Ausdruck, Verdummung der Menschheit. Es ist eine waghalsige Entwicklung, eine Entwicklung der Fahrlässigkeit, eine Entwicklung der Selbstzerstörung. Das ist ganz klar eine Zellentartung. Versteht ihr das? Die Semantik der DNA-Sprache auf die eine und die andere Weise spricht Bände und ist simultan. Wenn ihr also zurückfinden wollt von dieser Ich-Geschichte zum Wir, so ist es sehr einfach in dieser kleinen Einheit von 10 Personen, die sozusagen obdachlos in der Vergangenheit, aber gesund durch die Lande gezogen sind, so dass jeder Einzelne wusste, wenn meine Kraft schwindet, wenn ich mich nicht darum kümmere, autark zu sein, kraftvoll zu sein, auch mitzuschauen, ob der Feind kommt, auch mitzuschauen, ob ein Tier kommt, auch darauf zu achten, wo es Wasser gibt, auch aufmerksam zu sein, wo es eine Höhle zum Schutz gibt. Wenn ich das nicht tue und mich ausruhe auf der Gruppe oder ausruhe auf einem einzelnen Gruppenführer, wenn das geschieht, dann beginnt sozusagen dieses System zu verfaulen. Also es ist jeder aufgefordert, bei sich selbst zu schauen und stark zu werden. Wir haben euch andernorts und zu anderen Zeiten, wie ihr es nennt, sehr viel davon informiert, dass ihr nun diese 21 Jahre geht, vom Ich zum Wir. Dass ihr nun verstehen müsst, dass ihr 7 Jahre, und ein Jahr ist schon vorbei, ihr seid im 2. Jahr, erkennen müsst, wer bin ich eigentlich mit mir, wenn ich alleine bin? Wie kraftvoll bin ich? Wie bin ich, wenn ich über die Steppe gehe? Suche ich dann nach einem anderen, der mich versorgt? Oder wie kraftvoll bin ich? Das ist im übertragenen Sinne. Denn eure Büros sind auch Steppen, wo ihr euch selbst kennenlernen könnt und behaupten lernen müsst, auf welche Weise auch immer. Und euch erkennt vor allem, wie ihr sozial interagiert. Wer bin ich, wenn ich mit mir bin? Wer bin ich, wenn ich mit dem anderen bin? Wer bin ich, wenn ich in einer Gruppe bin? Wer bin ich, wenn ich mich ernähren muss? Das sind nun 7 Jahre, wo ihr euch erkennen könnt, wie ihr in welchen Situationen für euch selbst seid, dass ihr erstarkt, um dieses Wir überhaupt entwickeln zu können. Dann kommen 7 Jahre der Gruppe. Wer ist diese Gruppe mit sich? Wie interagiert sie im Einzelfall mit jedem Einzelnen miteinander? Wie interagiert diese Gruppe bei Nahrungsknappheit? Wie interagiert diese Gruppe dabei, das Wissen und das Gelernte zusammenzuführen, um sich kollektiv weiterzubilden? Und das sind Lernfelder, die ihr nun 21 Jahre lernt. Denn nach diesen 14 Jahren, 7 Ich und 7 Wir, wird es darum gehen, dass ihr diese Gemeinschaften um der Sache willen aufbaut, dass ihr sozusagen ohne Egomanie, ohne Ich-Ausrichtung, ohne eine missbräuchliche Sozialnutzung oder eine fehlverhaltende Sozialnutzung als ein neuer Organismus. Diese Gruppe ist dann ein neuer Organismus, wie ein Ameisenstaat beispielsweise oder ein Bienenschwarm beispielsweise. Oder euer Zellverbund, der sich Körper nennt, das ist das Gleiche. Oder eine einzelne Zelle mit Zellorganellen, das ist das Gleiche. Wie eine Einheit interagiert, diese Gruppe wie eine Einheit eine Lebensform findet. Die kann sehr unterschiedlich sein von Gruppe zu Gruppe. Und das funktioniert nur harmonisch, in Harmonie zur Welt, harmonisch miteinander, harmonisch darin, wenn ihr diese Schritte gegangen seid. Wieder bei euch anfangt, um teamfähig zu werden, wie ihr es nennt, um dann funktionstüchtig zu sein und überhaupt zu überleben. Denn ihr werdet überleben müssen, das ist ganz klar. So wie es jetzt ist, darf es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben, kann es auch nicht. Das System zerstört sich selbst. Versteht ihr das? 21 Jahre ist keine lange Zeit.
Das bedeutet aber, dass Katastrophen eigentlich sehr hilfreich sind.
In jedem Fall. Es sind die besten Evolutionshelfer, die es gibt.
Beschleuniger.
Das war schon immer so. Und überlebt haben jene, die sich nach diesen Richtlinien verhalten haben. Das ist ganz klar. Ihr habt sehr viele Epen, die davon berichten. Ihr habt Filme, die ihr euch erzeugt und gemütlich, während ihr in warmen Stuben auf euren Sitzmöbeln seid, verinnerlicht und versteht das Grundprinzip oft nicht. Vielleicht oberflächlich schon, aber was es wirklich heißt und was es mit euch, mit euren Genussmitteln auf diesem Sitzmöbel zu tun hat, ist euch in diesem Moment vielleicht nicht bewusst. Es ist keine Kritik an euch, es ist nur, weil ihr fragt. Ihr werdet es ohnehin erleben, ob ihr uns fragt oder nicht. Habt ihr weitere Fragen?
Momentan sind wir sprachlos.
Das ist schon einmal sehr gut. Das ist schon einmal sehr gut, denn es ist der Samen, der als Saat auf eure Äcker fällt. Und wie ihr wisst, braucht es die emotionale Gießkanne, damit daraus der Spross wird, der dann als ein wunderbares Grün mit dem Chlorophyll darin der Sonne entgegenstrebt. Das ist das, was jetzt in dieser Zeit für euch das Wichtigste ist. Lasst es sacken oder einsacken, ist das ein Wort, das ihr kennt?
Ja.
Oder einsinken in euch und von dort aus einen neuen Keim bilden.
Das, was wir erlebt haben, sind wir auch geprägt worden aus der Kindheit schon. Und wir tun uns oft sehr schwer, dies loszulassen und das Leben eben anders anzupacken, eben auf verschiedene Lebensmittel zu verzichten, zu fasten oder so. Uns hat doch das so im Griff, leider auch diese Übersäuerung, wie ihr es sagt, des Körpers. Was ist das Schwierigste und wie kann man da den Faden finden, dass man da aussteigt? Vermutlich habt ihr uns das schon öfter gesagt, aber dennoch, ich war auch nicht in allen Channelings da und habe mir auch nicht alles angehört. Es wäre gut, das vielleicht nochmal eindringlich zu wiederholen, wo für uns die wirkungsvollsten Punkte sind, es anzupacken.
Zunächst einmal möchten wir euch dazu animieren, euch nicht schlecht zu fühlen, weil ihr Wissen von unserer Seite generieren wollt. Es ist wunderbar und wir danken euch. Und es gibt keine Erwartung von unserer Seite und wir sind nicht in der Situation, Schulnoten zu verteilen. Sodass wir euch danken für diese Frage und bereitwillig euch die Antwort geben. Denn es ist wahr, es ist eine Urangst, die der Mensch selbstverständlich mit sich führt, zu verhungern, zu erfrieren, den Kräften der Welt ausgesetzt zu sein. Und so ist es schon eine häufig erlebte Situation, aber vor allem seit der Mensch diese Denaturierung mit sich lebt. Denn in einer archaischen Zeit hat es diese Ängste auf diese Weise nur gegeben, wenn ein Mensch faktisch von einem Tier beispielsweise bedroht wurde und es nun Mann gegen Tier, so wollen wir es nennen, darum ging, wer überleben wird. Und diese Situation ist eine ganz archaische, denn das Tier würde sich vielleicht den Menschen zur Mahlzeit wählen, während der Mensch sich vielleicht das Tier zur Mahlzeit wählt. Also geht es nur um die Frage, wer ist die Mahlzeit? Und in der späteren Zeit war stets das Tier die Mahlzeit und ist es heute noch. Und in dieser Bewältigung oder Überwältigung dieser Angst, wer ist hier nun die Mahlzeit, habt ihr verlernt, diese Bereitschaft oder das Bewusstsein darüber zu verlieren, habt gelernt, es zu verdrängen, dass eben die Mahlzeit alle Tage, der Mensch kann alle Tage die Mahlzeit sein und ihr seid die Mahlzeit. Ihr seid sie von großen Konzernen, ihr seid sie von mächtigen Molochen, die euch sozusagen ausbluten lassen in jeder Hinsicht. Das ist nun das eine. Es gibt eine tiefsitzende Urangst, dass die Überwindung der Möglichkeit, physisch die Mahlzeit zu sein, dazu führt, dass ihr vergessen habt, es hinzunehmen, vergessen habt, darüber hinwegzugehen. Und diese Angst hat dazu geführt, immer mehr Sicherheit zu entwickeln. Nun gibt es Übersäuerung in vielerlei Hinsicht, nicht nur im Sinne der überfüllten oder falschen Ernährung. Ihr könnt auch mit wenig Nahrung übersäuert sein, wenn die Nahrung, wie wir schon mitteilten, nicht passend ist für euer System oder nicht zueinander passt in der Zusammenstellung. Auch dann seid ihr übersäuert. Ihr seid übersäuert mit Informationen, ihr seid übersäuert mit Kontakten, mit Eindrücken. Ihr nehmt sehr viel in euch hinein und seid zu einem sehr schweren Yin-Teil, nicht ihr, der ja fragt, wir meinen allgemein, sehr schwere Yin-Teilchen geworden, generell. Auch eure Haustiere sind schon sehr schwere Yin-Teilchen geworden. Ein Wolf frisst nicht jeden Tag eine vorbereitete Mahlzeit, die zur Verfügung steht. Er muss Glück haben, um etwas zu haben, wovon er lange verdaut und sich ernährt. Das macht den Körper widerstandsfähig und das minimiert die Angst, denn das zeigt dem System, ich kann warten, ich habe und bevor ich nicht zusammenbreche vor Schwäche, brauche ich auch nichts. So kann die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet werden. Und das habt ihr verlernt. Ihr habt verlernt, diese Angst zu akzeptieren, die dann nur im wirklichen letzten Moment den Menschen ereilt, wenn sie berechtigt ist sozusagen, weil ihr dann dem Fressfeind gegenübersteht. Und so ist es gut, wenn ihr eure Körper entsäuert, denn in der Entsäuerung erwacht der Instinkt. In der Entsäuerung beginnt euer DNA-System, sich aus der Gewohnheitsstruktur des Aufnehmens und Verarbeitens und Aufnehmen und Verarbeitens plötzlich arbeitslos zu fühlen, so könnt ihr das nennen. Und in diesem Moment wird dem System bewusst, dass es nun darum geht, auf einer höheren Bewusstseinsebene sich auf dieser Nahrungszufuhrebene letztendlich entweder durch eine Zeit der Pause in die innere Ruhe zu bringen. Und da greift die Übersäuerung eurer Impressionen, die ihr beständig wählt, Informationen von außen aufzunehmen, Kontakte mit Menschen zu haben und so weiter. Bis ihr dann, wenn ihr auch das überwunden habt, zu einer Ruhe kommt, wo ihr wisst, ihr seid ja noch nicht verhungert. Jetzt in diesem Moment braucht ihr ja keine Nahrung. Es ist ja nur der Gedanke, der euch triggert. Nur der Gedanke, der euch quält. Ein Mensch, der wirklich in der Situation ist, zu verhungern, ist ruhig. Der hat keine Angst. Er ist in einer tiefen inneren Ruhe, in einem Zustand von einer starken Serotoninausschüttung, von Glück, Harmonie und Frieden und wird einfach einschlafen und wird nicht leiden und nicht mehr erwachen. Denn das Herz wird dann stehen bleiben, wenn der Mensch im Tiefschlaf ist. Es ist eine wunderbare Einrichtung zu verhungern, die in der Vergangenheit keine Qual bedeutet hat. Qualvoll zu verhungern ist die Qual, es nicht handeln zu können. Die Qual, die Übersäuerung mit Gedanken, mit Handlungen, mit einer quasi Halbernährung auf einem Dauerlevel der Not, des Notleidens zu halten und über diesen Weg aus ganz anderen Gründen zu sterben. Denn das System bekommt beständig die Information, ein bisschen ist schon da, du kannst jetzt wieder was haben. Dann wirft sich die Maschinerie an, braucht selbstverständlich mehr, denn ein anderer Kreislauf wird bedient, der Neues fordert und dann ist nichts da. Also geht ihr beständig dieses Auf und Ab und haltet euch immer in diesem Zustand der Angst. Was ist, wenn jetzt wieder nichts ist, wenn ich wieder in diese Situation komme? Wenn ihr gelernt habt, das zu überwinden, und das ist nach wenigen Tagen der Fall und bedeutet einfach nur, sich zu erziehen, es zu überwinden, zu wissen, ihr könnt gar nicht verhungern in dieser Welt, in der ihr seid, mit euren Körpern, die ihr habt. Also seid im Jetzt. Jetzt seid ihr nicht in der Situation zu verhungern. Jetzt will euer Körper beschäftigt werden. Also geht hinaus. Geht hinaus und wisst, es ist eine irrationale Angst, die alt ist, aber nicht real im jetzigen Augenblick. Geht weg von den Gelüste-Dingen, geht weg von all der Werbung, von all den Plakaten, entfernt euch von Menschen, die Nahrung zu sich nehmen und geht hinaus in den Wald. Die Natur bietet alle Stoffe, die ihr braucht. Auf der höher schwingenden Ebene des DNA-Systems erhaltet ihr aus der Natur alle Informationen, die euer Stoffwechselsystem einatmet und verarbeitet und ihr seid in kürzester Zeit ohne Hunger, fühlt euch kraftvoll und ausgeruht. Wenn ihr dann nach Hause geht und euer Programm in eurem Kopf wieder beginnt, jetzt wäre eine Mahlzeit gut, dann euer Körper kann nicht in Worten oder in einem Blick in den Kühlschrank denken. Euer Körpersystem hat nur die Bilder und die Empfindungen, die ihr habt, auf der mentalen und emotionalen Ebene. Gebt ihr also dem Körper nun das Bild des Bratens oder des Gemüserübchens, dann wird sofort das Programm der Verstoffwechselung begonnen und der Körper will mehr und mehr und wartet auf das Rübchen. Es ist also wichtig, dass ihr euch mental entspannt, dass ihr euch emotional entspannt, dass ihr sehr viel im Außen seid, dass ihr die Angst vorm Verhungern einfach beiseite legt und auf das Jetzt schaut und dann wahrnehmt, wie ihr immer weniger Lust auf Nahrung habt, immer vitaler werdet, immer stärker den Drang habt, hinauszugehen und euch nicht mit diesen Dingen zu beschäftigen. Glück kommt, Serotonin wird ausgeschüttet und versorgt euer System auf eine glückliche Weise. Und ihr werdet nach einigen Tagen euch ekeln vor dem Gedanken, Nahrung zu euch zu nehmen. Und es ist wahr, dass ihr die ersten 3-4 Tage, vielleicht bei manchen Menschen möge es eine Woche sein, ein bisschen sehr bewusst mit euch vor dem Hintergrund dieses Wissens umzugehen habt. Versteht ihr das als Antwort? Ist es das, was ihr meint?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Nur die praktische Hilfe, für mein Denken ist es eher schwierig, von dem Stand, wie ich jetzt meine Lebensmittel zu mir nehme, diesen Sprung zu gehen. Ich habe mal mit Rohkost gelebt und eine gewisse Zeit, ein paar Monate, und da habe ich so gefühlt, dass der Sprung nicht mehr weit wäre zur Lichtnahrung. Aber wenn ich jetzt anfangen müsste, im Moment mit Lichtnahrung zu leben oder eben meinetwegen zumindest zu fasten über längere Zeit, das akzeptiert mein System nicht.
Dann ist es eben nicht euer Weg.
Und da bräuchte ich eine Hilfestellung nochmal. Gut, vielleicht hilft mir das gesagt jetzt schon ein großes Stück weiter.
Es ist dann vielleicht nicht euer Weg, der für euch gemütlich ist. Wir haben nicht gesagt, dass es leicht ist. Wir haben euch gesagt, wie das Körpersystem funktioniert. Denn nicht leicht ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es geht darum, was ihr erwartet, wie schnell ihr es erwartet. Wenn ihr euch, nun haben wir keine Kenntnis von euren Lebensjahren, doch es werden schon ein paar Jahrzehnte sein. Und wenn ihr euch nun vergegenwärtigt, wie viele Jahrzehnte ihr euch daran gewöhnt habt, so ist es vielleicht keine sehr große Anforderung an einen Menschen, einmal 3 Wochen sich umzugestalten oder umzustellen, auch wenn es langweilig ist in der Zeit. Aber daran seht ihr die Verwöhntheit von Körpersystemen, die Übersäuerung von Körpersystemen. Wenn es euch leichter fällt, auf diese Weise der Rohkost umzustellen, so können wir euch gerne mitteilen, ist es ein gangbarer Weg. Denn Rohkost ist für das menschliche System kaum aufzuspalten. Der Mensch ist kein Hase. Es ist keine Situation, dass ihr auf diese Weise in eurem jetzigen Körpersystemen mit der Rohkost, die ihr zu euch nehmt, eure Vitalenergie, es ist die Situation, dass ihr nur die Vitalenergie aus der Rohkost entnehmt und die meisten Stoffe und die meisten Fasern dieser Nahrung ohnehin wieder ausscheidet und überhaupt nicht verwertet, sodass ihr sehr viel Rohkost zu euch nehmen könnt und dennoch sehr wenig wirkliche Verwertungsstoffe in euch aufnehmt. Ebenso wie wenn ihr beispielsweise euch von Säften ernähren würdet. Doch Säfte sind sozusagen für das Körpersystem eine Invasion von Enzymen. Denn ihr würdet für ein Glas eines Saftes sehr, sehr viele Rüben oder Obstteile benötigen, die ihr dann auf einmal in euren Körper hineintrinken würdet, wie wenn ihr auf einmal beispielsweise 10 Orangen zu euch nehmen würdet. Es ist ein Enzymschock, den ein Körpersystem in diesem Moment zu sich nimmt, sodass ihr also eine geringe Menge dieses Saftes mit sehr viel Wasser verdünnt zu euch nehmen könnt und so weiter. Und dann entwöhnt ihr euer System und entsäuert es. Ihr entsäuert, wenn ihr Rohkost esst, deshalb, weil der Körper es nicht verstoffwechselt. Und wenn ihr säureziehende oder säureproduzierende Nahrung zu euch nehmt und das lange getan habt, dann müsst ihr euch eben lange entfernen. Und wir nehmen ein bisschen den Trotz war, den ihr dieser Haltung gegenüber habt und vielleicht auch gerne mit dem Fuß aufstampfen wollen, dass es eine blöde Idee von unserer Seite ist. Und das räumen wir gerne ein. Und wir stampfen mit dem anderen Bein auf und sagen euch, welche blöde Idee es ist, den Körper so zu entarten. Und so könnt ihr es so machen wie ein kleines Kind mit beiden Beinen und könnt euren Trotz darüber, die Wut, den Frust, die Angst, wie auch immer ihr es nennt, das Beleidigtsein darüber ausstrampeln. Doch wir haben euch anempfohlen, geht in den Wald, da könnt ihr sehr viel gehen mit links und rechts und könnt euch auf eine sehr wunderbare Weise entwöhnen. Und es ist auch in der Ordnung eines menschlichen Systems, wütend zu sein, denn zur Säure gehört die Wut. Je mehr ihr entsäuert, desto weniger empfindet ihr solche Regungen. Und es ist eine exemplarische Aussage und wir wollen euch nicht unterstellen, dass ihr in solch eine Kategorie Mensch passt. Es ist exemplarisch. Doch ein bisschen trotzig ist der Mensch immer, wenn er sich vorstellen soll, jetzt den Kühlschrank nicht mehr zu öffnen für die nächsten Tage, Stunden, Tage, Monate oder Jahre. Wir haben euch nicht mitgeteilt, quält euch zu Tode. Das ist das, was am Ende das Angstbild ist. Entwöhnt euch auf eine menschlich gangbare Weise, die individuell ist. Das wäre von unserer Seite etwas Rosafarbenes, Wunderbares, Kollektives, also Korallfarbenes. Versteht ihr das?
Ja, ich verstehe es.
Das ist wunderbar.
Ich bin zum Teil enttäuscht über eure Aussage, denn ihr wie ich einschätze, denn ich mag vielleicht ein bisschen ärgerlich sein über das, dass ich über meinen Schatten so schwer springen kann, denn die Prägung, die aus meiner Kindheit ich kenne und erkannt habe, hat mich auch sehr in der Hand und auf der anderen Seite das erlebte durch die Zeit mit Rohkost, da war es einfach so, ich brauchte in dieser Zeit nur ganz, ganz wenig. Der Wasseranteil war sehr hoch und so. Das Chlorophyll hat mir sehr viel gegeben. Und natürlich konnte mein System von der Masse, die ich vorher schon angesammelt habe, zehren. Aber ich habe auch in dieser Zeit sehr viel abgenommen und mir ging es richtig gut dabei, ohne zu hungern und so weiter. Und daher dachte ich, es wäre vielleicht eine Vorstufe, vielleicht von einer größeren Fastenkur oder wie auch immer.
Nun, das haben wir euch beantwortet, dass dem so ist. Und wir haben euch auch im Anschluss an diese Aussagen mitgeteilt, dass ihr mit dieser Frage nur exemplarisch diese Aussage und uns zu dieser Aussage animiert habt, dass Menschen eben auch trotzig sind und dass es ein bisschen zu hören ist, den Unmut, der auch der Unmut ist, zu erzogen worden zu sein und das mit Fug und Recht. Denn es hat eure Zellerinnerung geprägt. Und wir haben euch nicht missinterpretiert aus unserer Warte, sondern diesen Umstand aufgegriffen, um ihn als einen Entsäuerungsprozess zu bezeichnen, der bei sehr vielen Menschen so geschieht. Versteht ihr das? Und es ist kein Umstand, es von unserer Seite zu bewerten, und das solltet ihr auch, alle Menschen sollten das nicht für sich tun. Emotionen sind dazu da, gelebt zu werden, weil sie wichtige Signale sind, um zu verstehen. Sonst gäbe es sie nicht. Doch die Wut, die entsteht bei einem Entsäuerungsprozess, wenn Menschen mit der Säure in ihrem Körper umgehen müssen, und das ist nun eine allgemeine Aussage, ist eine Reaktion auf eine feurige Reaktion auf Säure. Säure gehört dem feurigen Element an. Und das minimiert sich bei allen Menschen, bei allen Tieren, die in diesen Entsäuerungsprozess gehen. Der Mensch, der lange fastet, wird immer laissez-faire, so könnte man es nennen. Immer vielleicht auch ein bisschen immer desinteressierter an vielen Dingen. Zieht sich in sich zurück. Das ist ein Weg. Ihr fragtet uns an diesem Tag nach dem kollektiven Leben. Wir geben euch viele Antworten dafür, denn das gehört zum kollektiven Leben. wenn ihr so wollt, sich nicht über alles zu echauffieren und sich nicht mit den Themen und Problemen anderer zu beschäftigen, sondern sich damit zu beschäftigen, nach besten Kräften und nach bester Liebe einem Kollektiv zu dienen und dem anderen nichts zu unterstellen, sondern das Ideale in dem anderen zu sehen und zu sehen, wie die Gemeinschaft zueinander steht. Das ist ein Weg, ein Prozessweg, der aus der übersäuerten emotionalen Welt in eine Welt der Liebe mündet. All das ist die Semantik der DNA, die Semantik der Übersetzung von Physis, der Übersäuerung der Physis, der Übersäuerung der Emotionen, der Übersäuerung der Erwartungshaltungen, der Glaubenssätze und so weiter. Und je basischer ihr seid, desto mehr habt ihr eine Basis für ein gemeinsames Leben. Versteht ihr das als Aussagen? Es ist zwingend zusammenhängend. Und das wollten wir euch mitteilen. Und das Miteinander funktioniert in eurem Körper nur, wenn alles in Aktion zueinander steht und auch in einem sozialen Gefüge. Und das beginnt bei euch als dem Ich-Mensch. Jeder Mensch beginnt bei sich und beginnt letztendlich bei der Zellkommunikation. Versteht ihr es? Es ist Lichtsprache. Und Lichtsprache wird auch in der Epiphyse, in euren höheren Ebenen empfangen und generiert, sodass ihr dort auch die Erinnerung an eure karmische Vergangenheit habt. Wenn ihr also die karmische Vergangenheit meiden müsst, weil sie so erschreckend war und so tödlich war für euch, fällt es euch auch schwer, diese Lichtsprache zu empfangen, weil sie wie eine Schranke euch schützen möchte vor der Vergangenheit, bezogen auf das jetzige Leben. Es geht nicht darum, etwas wegzulassen. Es geht darum, es zu integrieren und zu erkennen, es war einmal. Es war einmal. Habt ihr dazu oder weitere Fragen?
Wenn ihr sagt, es war einmal, das fühlt sich an wie das Karma, das wir uns aufladen, obwohl es nicht sein müsste. Es sind meistens unsere letzten Gedanken, wenn wir aus einem Leben gehen, und die sind dann wieder vorhanden im nächsten Leben, und daran haben wir oft zu beißen, weil wir es komischerweise anscheinend nicht richtig verstanden haben.
Nein, es ist ein Programm, das sozusagen eine Verschaltung in euren Zellen, in euren DNA, eine DNA ist sozusagen, das haben wir andernorts schon so benannt, die Handtasche des Universums. Darin ist alles enthalten, was universelles Sein ausmacht. Und dort ist die Information des Sicherheitsverhaltens verschaltet. Tue dies nicht, damit dies nicht geschieht. Weil DNA auf der Bewusstseinsebene Seele bedeutet, geht dieses Seelenbewusstsein in einen weiteren Körper über, verkörpert sich und hat über diese Epiphysen-Erinnerung, diese DNA-Erinnerung und wird manipuliert. Und es ist die Möglichkeit eines Menschen und, wenn man so will, als Mensch auch die Aufgabe, das zu lernen, durch Mut und durch das Ausprobieren, dass es auch anders ausgehen kann. Und das ist schon in gewisser Weise ein Weg. Das ist ganz klar.
Ja, danke. Das war wieder viel Information. Wir sind gefüllt von Information und würden, wenn ihr noch etwas dazu zu sagen habt, ansonsten würden wir uns über die Fahrtschiff freuen.
Es ist für euch eine gute Sache, es auszuprobieren, um es zu verstehen. Denn wenn wir nun auf einem Trottoir stehen und durch ein Kellerfenster zu euch sprechen, um euch mitzuteilen, ihr könnt herauskommen aus dem Bunker, denn der Krieg ist vorbei. Kommt heraus, hier ist das Licht, hier ist es warm, es ist Sommer. Lasst all das Dunkle hinter euch, ihr braucht die Kohlen nicht. Ihr braucht das Licht, was dort ist. Hier seid ihr frei. So könnt ihr es hören, aber nicht verstehen. Ihr könnt es erahnen, denn es gibt ein Fenster. Ihr glaubt uns wahrscheinlich, denn ihr glaubt uns stets. Doch erfahren könnt ihr es nur, wenn ihr einmal außen gestanden seid. Und so ist es mit den Informationen des heutigen Tages für uns. Von uns für euch. So ist es mit den Informationen des heutigen Tages von uns für euch. Dass ihr einmal in unseren Schuhen geht, sozusagen, und eine Weile diese Prozesse ausprobiert. Einmal eine Weile diese Leichtigkeit erlebt, ohne beständig sich um die Füße zu kümmern. Ihr seid ohnehin beschäftigt mit Ein- und Ausatmen, mit Wärmestabilität, mit Schlaf- und Wachrhythmen und so weiter. Auch das ändert sich, wenn ihr auf diese Weise euch verändert. Und ihr seid vielleicht lange wach, braucht vielleicht einmal 2 Nächte gar keinen Schlaf und seid trotzdem munter und vital. Wenn ihr es ausprobiert habt, dann versteht ihr, von welchem Trottoir aus wir zu euch gesprochen haben. Und daher ist es gut, sich zuerst einmal informieren, ob der Krieg da außen wirklich schon vorbei ist. Wir können euch mitteilen, das ist er und es ist Sommer. Also versucht es, und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr wieder zurück in euer Kellerverlies, um in diesem Bild zu bleiben. Versteht ihr das? Das Verlies ist nicht abgeschlossen und es gibt dort keinen Kerkermeister. Es ist eure Behausung. In der Sicherheit. Aus den schwierigen Zeiten. Versteht ihr dieses Bild?
Ja.
Habt ihr noch Fragen?
Nein.
Wenn ihr es wünscht und erlaubt und mit der Befragung zu Ende seid, durchfließt euch die Qualität, die ihr jetzt gut brauchen könnt. Es ist das Grün, gerne in eurem Körper zu sein, und das Gelb auch mit Freude. Das Korall, um eure Körperkommunikation in einer belebten Weise interaktiv zu halten, und das Rosa ganz neutral in eurer Mitte, ohne Ängste, ohne Süchte, ohne Gier und ohne Vorurteile zu sein. Auch mit dem Weiß, um auf alles gelassen zu schauen und zu integrieren, was ihr braucht. Ihr seid umhüllt von Gold und verankert mit Rot, Braun und Rubin. Einen Moment bitte, während das geschieht. Entwöhnt euch langsam, liebt euch dabei selbst, quält euch nicht herum und habt dabei und bei Farbstrahlgenuss einen guten Appetit. Wir danken euch und verabschieden uns.
Wir danken euch auch und verabschieden uns.